Ja, jetzt geht's los. Ich bin so ein bisschen aufgeregt, wenn ich hier vorne stehe. Ich freue mich, in so viele Gesichter und Augen zu schauen. Ich möchte heute euch mitnehmen in ein ganzes Kapitel der Bibel und euch die Chance geben, oder nicht ich gebe euch die, sondern Gott selber gibt euch die Chance, ja, ihn heute vielleicht ganz besonders kennenzulernen. Deswegen auch dieser Satz hier, wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht. Der Bibelvers, vielleicht hat das heute früh vorhin vor dem Lobpreis jemand gesehen, der flackerte mal ganz kurz auf, so ein bisschen als Appetizer, wenn man so will, als Appetithäppchen. Und hier ist er jetzt auch noch nicht mal in Gänze, ich erkläre euch gleich den Rest dieses Verses. Wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht, Johannes Kapitel 4, Vers 10. Darum soll es gehen, um Johannes 4. Dieses Kapitel werden wir uns heute ein bisschen anschauen. Und da ich vermute, dass nicht jeder eine Bibel dabei hat, habe ich einfach mal ein paar Ausdrucke hergestellt. Für die, die Brillenträger sind und gerne die etwas größere Schrift haben, dieses Modell. Und für die, die auch mit der kleineren Schrift umgehen können, dieses Modell. Ich lasse jetzt einfach mal sowohl als auch durch die Reihen gehen. Nicht jeder wird eins brauchen oder eins wollen, das weiß ich nicht, das entscheidet ihr selber. Aber ich empfehle, zuzugreifen und dann einfach weiterzugehen. Wer eine Bibel hat, braucht natürlich diesen Zettel gar nicht, das ist ja das Schöne. Und die anderen dürfen sich gerne bedienen, denn mir ist wichtig, dass wir so ein bisschen in die Bibel reingucken. Wenn gleich welche übrig sind, gebt ihr die bitte einfach irgendwie weiter, bitteschön. Reicht mit Sicherheit nicht für jeden, aber für viele. Dann müsst ihr vielleicht auch mal zu zweit reinschauen. Weil es soll darum gehen, Jesus möchte dir begegnen, so im Alltag. Manchmal übersehen wir das, weil der Alltag so hektisch ist. Weil wir von einem Termin zum anderen hetzen, und manchmal der Illusion erliegen, Gottesdienst findet nur sonntags statt, wenn wir hier in der Gemeinde sind. So für 2-3 Stunden, das ist Gottesdienst. Nee, ist aber nicht, weil der Sonntag ist ja nur 1/7 der Woche und die anderen 6/7 machst du denn da? Da bist du natürlich auch mit Jesus unterwegs oder zumindest könntest du, wenn du wolltest, mit Jesus unterwegs sein und er will dir begegnen und will dir Situationen aufschließen, in denen du ihm begegnest bzw. ihn besser kennenlernen kannst. Manchmal übersehen wir das. Sein Einfluss, auch wenn er schon viele, viele Jahre nicht mehr leibhaftig unter uns ist, sein Einfluss ist ungebrochen, das Kreuz ist längst abgebaut, die Wirkung ist aber nach wie vor da. Und heute ist Gottesdienst, wo wir gemeinsam uns Johannes Kapitel 4 durchlesen, zumindest einen nennenswerten Teil daraus. Da möchte ich euch jetzt gleich ein bisschen entführen. Wir degradieren Gott oft zum Dienstleister, zum Problemlöser, zu dem, der mir jetzt zuhören muss, damit mein Problem und meine Anforderung erfüllt wird. Wir machen ihn so ein bisschen zum Erfüllungsgehilfen. Wir machen Gott zu so einem Automaten, wo du oben was reinwirfst, irgendeine Münze oder ein Ticket und unten kommt dann das Kaugummi, der Ring oder dein Wunschgegenstand raus und du sagst, yippie, das war eine Gebetserhörung. Ich glaube, so funktioniert das nicht. Ich glaube, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dann können wir, das ist ja das Schöne, wir können ja 24/7, also 24 Stunden, 7 Tage die Woche, können wir ja mit Jesus im Gespräch sein, mit Gott im Gespräch sein. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich weiß überhaupt nicht, welches Bild du von Gott hast. Also für mich, wir haben da neulich mal in der Familie oder zumindest als Ehepaar oder im Freundeskreis mal drüber gesprochen. Wer ist Gott eigentlich für dich, war so die Frage. Und dann habe ich auch im Moment überlegt, für die einen ist Gott der Lehrer, ist Jesus der Lehrer, der alles erklärt und so weiter. Für andere ist er der Chef oder ich weiß nicht, wer er für dich ist. Und für mich ist Jesus mein bester Freund. Für mich ist er derjenige, der mich mit der mich mitnimmt. Gibt es irgendein Problem? Für mich ist Jesus derjenige, der mich mitnimmt und mich begleitet auf meiner Reise. Ich möchte mit euch beginnen und wir lesen jetzt einfach mal ganz mutig viele Verse aus Johannes 4. Ich lese sie vor. Und es ist dieselbe Übersetzung, das ist der Vorteil, ist also die NGÜ, ist ein bisschen fluffiger, die liest sich ganz gut. Und wir gehen da jetzt einfach mal durch, von Vers 1 bis hinten Vers 42. Die Pharisäer hörten, dass Jesus mehr Menschen zu Jüngern machte und taufte als Johannes. Allerdings war es nicht Jesus selbst, der taufte, sondern seine Jünger. Als Jesus erfuhr, dass den Pharisäern berichtet wurde, wie groß der Zulauf zu ihm war, verließ er Judäa und ging wieder nach Galiläa. Dabei musste er durch Samarien reisen. Sein Weg führte ihn durch Sychar, eine samaritische Stadt, Ortschaft, in deren Nähe das Feld lag, das Jakob einst seinem Sohn Josef gegeben hatte und wo sich auch der Jakobsbrunnen befand. Und es war um die Mittagszeit und müde von der Reise hatte sich Jesus an den Brunnen gesetzt. Seine Jünger waren in den Ort gegangen, um etwas zu essen zu kaufen. Da kam eine samaritanische Frau zum Brunnen, um Wasser zu holen. Jesus bat sie, gib mir zu trinken. Überrascht fragte die Frau, wie kannst du mich um etwas zu trinken bitten? Du bist doch ein Jude und ich bin eine Samaritanerin. Die Juden meiden nämlich jeden Umgang mit den Samaritern. Jesus antwortete, wenn du wüsstest, unser Vers von vorhin, wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir Quellwasser gegeben, lebendiges Wasser. Herr, wandte die Frau ein, du hast doch nichts, womit du Wasser schöpfen kannst und der Brunnen ist tief. Woher willst du denn dieses lebendige Wasser nehmen? Bist du etwa mehr als unser Stammvater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben und selbst von seinem Wasser getrunken hat, er und seine Söhne und seine Herde? Jesus gab ihr zur Antwort, jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt bis ins ewige Leben. Herr, bitte gib mir von diesem Wasser, sagte die Frau, dann werde ich nie mehr Durst haben und muss nicht mehr hierher kommen, um Wasser zu holen. Geh und rufe deinen Mann, entgegnete Jesus. Komm mit ihm hierher. Ich habe keinen Mann, sagte die Frau. Das stimmt, erwiderte Jesus. Du hast keinen Mann. 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Du hast die Wahrheit gesagt. Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist, sagt die Frau. Unsere Vorfahren haben Gott auf diesem Berg hier angebetet. Ihr Juden dagegen sagt, der richtige Ort, um Gott anzubeten, sei Jerusalem. Jesus erwiderte mir, glaube mir, es kommt eine Zeit, wo ihr den Vater weder auf diesem Berg noch in Jerusalem anbeten werdet. Ihr Samariter betet an, ohne zu wissen, was ihr anbetet. Wir jedoch wissen, was wir anbeten, denn die Rettung der Welt kommt von den Juden. Aber die Zeit kommt, ja, sie ist schon da, wo Menschen Gott als den Vater anbeten werden. Menschen, die vom Geist erfüllt sind und die Wahrheit erkannt haben. Das sind die wahren Anbeter. So möchte der Vater die haben, die ihn anbeten. Gott ist Geist und die, die ihn anbeten wollen, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Ja, ich weiß, dass der Messias kommen wird, entgegnete die Frau. Messias ist das hebräische Wort für Christus. Und wenn er kommt, dann wird er alle diese Dinge erklären. Da sagte Jesus zu ihr, du sprichst zu ihm. Ich bin's. In diesem Augenblick kamen seine Jünger zurück. Sie waren erstaunt, Jesus im Gespräch mit einer Frau anzutreffen. Doch keiner wagte ihn zu fragen, was er ja wohl von ihr wollte und worüber er mit ihr redete. Die Frau ließ ihren Wasserkrug stehen, ging in den Ort zurück und sagte zu den Leuten: Ey, kommt mit, ich habe einen Fremden getroffen, der mir alles auf den Kopf zugesagt hat, was ich getan habe. Ob er wohl der Messias ist? Da machten sich die Leute aus dem Ort auf den Weg zu Jesus. Währenddessen drängten ihn die Jünger: Rabbi, iss doch was. Aber Jesus sagte: Ich lebe von einer Nahrung, von der ihr nichts wisst. Verwundert fragten sich die Jünger untereinander: Hat ihm denn jemand etwas zu essen gebracht? Jesus erwiderte: Meine Nahrung ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat, und das Werk vollende, das er mir aufgetragen hat. Sagt ihr nicht, es dauert noch 4 Monate, dann beginnt die Ernte? Nun, ich sage euch, blickt euch einmal um und seht euch die Felder an. Sie sind reif für die Ernte. Ja, die Ernte wird jetzt schon eingebracht, und der, der erntet, erhält seinen Lohn. Er sammelt Frucht für das ewige Leben. So freuen sich beide zugleich, der, der sät, und der, der erntet. Das Sprichwort sagt: Einer sät, ein anderer erntet. Das trifft hier zu. Ich habe euch zum Ernten auf ein Feld geschickt, auf dem ihr vorher nicht gearbeitet habt. Andere haben darauf gearbeitet, und ihr erntet die Frucht ihrer Arbeit. Viele Samariter aus jenem Ort glaubten jetzt an Jesus. Die Frau hatte ihnen bezeugt: Er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Und auf ihr Wort hin glaubten sie. Die Leute aus dem Ort, die zu Jesus hinausgegangen waren, baten ihn, bei ihm zu bleiben. Und er blieb 2 Tage dort. Und auf sein Wort hin glaubten noch viel mehr Menschen an ihn. Wir glauben jetzt nicht mehr nur aufgrund von dem, was du uns erzählt hast, erklärten sie der Frau. Wir haben ihn jetzt mit eigenen Ohren gehört und wir wissen, dass er wirklich der Retter der Welt ist. War jetzt viel Bibeltext, klar. Ist eine geschlossene Geschichte mit ein paar Einschüben drin. Wir lassen jetzt heute auch etwas weg, das eine oder andere. Mir geht es um die Begegnung. Mir geht es um die Begegnung der Frau mit Jesus oder Jesus mit der Frau, mit dem Menschen. Könnte ja auch ein Mann sein. Ist jetzt eine Frau, hat sicherlich einen Grund, den kann ich nicht erklären. Ist jetzt aber auch zweitrangig. Wichtig ist, dass sich hier zwei Personen begegnen und dass Jesus sich die Zeit nimmt. Und wir wollen den Text mal so ein bisschen sezieren, so Stück um Stück so durchgehen. Und die Überschrift für den heutigen Tag heißt eigentlich: Endlich lebendig. Die Frau erlebt ja hier, wir haben es ja gerade gelesen, die Frau erlebt ja hier eine Begegnung der dritten Art. Da hat die ja nicht mit gerechnet. Die erlebt ja hier plötzlich jemanden, der ihr, wie sie selber ja sagt, da ist jemand, der hat mir auf den Kopf zugesagt, was ich jemals getan habe. Ja, es war um die Mittagszeit, müde von der Reise hatte sich Jesus an den Brunnen gesetzt und seine Jünger waren in den Ort gegangen, um etwas zu essen zu kaufen. Da liest man so schnell drüber weg. Ja, Jesus hat die Ortschaft Judäa, Galiläa da hinten verlassen und ist jetzt auf dem Weg und kreuzt sozusagen Samarien. Ist für die Frau ein besonderes Ding, ahnt die ja in dem Augenblick gar nicht. Und die Jünger denken sich: Ach du meine Zeit, das ist ja ein ewiger Weg. Und hier muss doch irgendwo ein Aldi sein. Wir müssen doch jetzt irgendwie noch mal ein bisschen shoppen gehen. Wir müssen noch einkaufen. Wir müssen uns doch noch Proviant besorgen, damit wir die lange Reise irgendwie überstehen. Da habe ich mich so ein bisschen wiedererkannt. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst. Ich habe das mal umschrieben mit dem Satz: Wenn der Magen knurrt, dann ist der Glaube auf Pause. Ist das bei dir auch so? Wenn du Hunger hast, dann musst du was einwerfen, dann muss da jetzt was rein. Also Männer kriegen da manchmal schlechte Laune, ich gehöre zu dieser Gruppe. Ja, Hunger ist gar nicht gut. Und dann ist der Glaube eher so, der rangiert so im unteren Drittel vielleicht der Prioritäten. Ganz oben steht: Ich muss jetzt was zu essen haben. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr pubertierende oder junge Männer habt als Familienangehörige, Söhne, die nach Hause kamen. Ich erinnere mich an unsere großen Söhne, wenn die von der Schule kamen. Da war also nicht der erste Satz, die Schule war toll, sondern die erste Frage war: Was gibt's zu essen und wie viel? Ja, da musste also stimmen, die Menge musste stimmen, das Was war noch variabel, aber es musste viel sein. Ganz wichtig. Seine Jünger waren in den Ort gegangen, um etwas zu essen zu holen. Die haben Jesus einfach allein gelassen. Die haben den einfach da sitzen lassen. Also das steht da im Prinzip. Die Jünger, die sind einfach losgezogen, um shoppen zu gehen, weil die Hunger hatten. Die mussten mal ein Schnittchen haben oder, keine Ahnung, noch eine Flasche Cola oder so, was man dann so gerade braucht. um sich denn den Magen zu füllen. Die haben den einfach sitzen lassen und Jesus hat das mit sich machen lassen. Wenn du Jesus sitzen lässt, und ich behaupte, das passiert sehr häufig, dann lässt das Jesus mit sich machen. Jemand sagte mal in einer anderen Gemeinde, wir waren da jetzt vor ein paar Wochen mal zum Gottesdienst und so beim Lobpreis, da habe ich auch so manchmal so meine Mühe gehabt, mich da auch so richtig zu verhalten. Ich sage euch jetzt mal so ein bisschen bekennend, Hände hochzuheben war für mich aufgrund meiner christlichen Vita so ein bisschen schwierig. Und dann habe ich mal gedacht, nach meiner Erkrankung und Heilung und all dem, was da so mitschwingt, habe ich für mich gesagt, so jetzt möchte ich aber wirklich Lobpreis leben, jetzt möchte ich Gott loben bei den Liedern und im Gottesdienst, so wie es ihm gebührt. Also auch aufstehen und so weiter, so dieses ganze Programm. Ja, jetzt waren wir in diesem Gottesdienst drin und erfreulicherweise wurden Lieder gespielt, die waren ja nicht abgestimmt, wurden die Lieder gespielt, die ich auf meiner Playlist hatte in dieser Krankheitszeit. Oh, habe ich gedacht, das ist ja schick, die haben ja guten Musikgeschmack. Und dann spielte das erste Lied und ich blieb sitzen. Da habe ich gedacht, okay, wenn das nächste Lied jetzt auch noch eins ist, was ich kenne, dann stehe ich auf. Dann spielte das nächste Lied, kannte ich, war auch auf meiner Playlist, ich blieb sitzen. Und irgendwann hat dann der Lobpreisleiter hat dann gesagt, der Satz war nur an mich adressiert, an keinen anderen sonst im Raum, der sagte dann, wisst ihr, ihr dürft auch bei den Liedern aufstehen. Das ist völlig okay. Der Heilige Geist ist ein Gentleman. Das war der Satz, den er damals sagte, fand ich total gut. Der Heilige Geist, Gott ist ein Gentleman. Der wird sich freuen, wenn, aber er ist nicht böse, wenn ihr es nicht tut. Und da habe ich gedacht, der war jetzt nur für mich. Ja, und dann, den Rest könnt ihr euch denken, dann lief der Lobpreis für mich anders ab. Gott ist ein Gentleman, Jesus ist ein Gentleman und die haben ihn sitzen lassen und Jesus hat jetzt nicht gesagt, ey, wo geht denn ihr hin, ihr könnt mich doch hier nicht alleine lassen, wenigstens einer muss noch bei mir bleiben. Nein, er ist einfach da geblieben, weil Jesus wusste, er hat noch einen Auftrag. Und Jesus startet den Dialog mit der Frau am Jakobsbrunnen ganz natürlich, da ist was ganz Normales. Er redet übers Wasserschöpfen. Er redet jetzt nicht irgendwelche frommen Dinge, die weiß ich auch nicht, so ganz komisch wären, wo man denkt, boah, den verstehe ich gar nicht, den Mann, wovon redet er eigentlich? Nein, Jesus redet mit dir auch in deinem Alltag und das ist die eigentliche Botschaft heute. Ich will die nur ein paar Mal anders beschreiben, aber mehr als das sage ich im Prinzip nicht, dass Jesus dir in deinem Alltag begegnen möchte. Und zwar auf so vielfältige Art und Weise. Und ich will dir einfach nur so ein bisschen Appetit machen, mal hinzugucken. Mal hinzuhören. Und die Begegnung zu erkennen, die Jesus dann nutzt. Bei der Frau war es das Wasser. Er sagte dann zu der Frau, hör mal, kannst du mir auch mal Wasser schöpfen? Und damit war er mit der Frau voll im Gespräch. Gut. Heutzutage würde man so ein Gespräch so nicht mehr anfangen, denke ich. Keine Ahnung, also ich so Wasser schöpfen, ich glaube, über die Phase sind wir drüber weg. Also heute wär's da, hol mir mal eine Flasche Wasser vielleicht, ja, oder keine Ahnung, kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Aber Jesus beginnt das Gespräch mit der Frau auf ganz einfache Art und Weise. Nichts Abgehobenes, ganz einfach, gib mir doch bitte Wasser zu trinken. Daraus entsteht jetzt ein Dialog und wir tauchen nochmal ein in unseren Zettel, den ihr da habt, in die Bibel. Und da heißt es dann, überrascht, Vers 9, überrascht fragte die Frau, wie kannst du mich um etwas zu trinken bitten? Du bist doch ein Jude und ich bin eine Samariterin, bist du verrückt? Kannst du nicht bringen, wir haben doch gar nichts miteinander zu tun. Und dann denkt sich Jesus, was interessieren mich denn solche Regeln? Du bist doch ein Mensch, du bist doch eine Frau, ich hab dich lieb. Wir müssen doch jetzt mal hier miteinander ins Gespräch kommen. Und dann nehme ich mir einfach den Anlass, der mir gerade gefällt. Und das ist das, was dir im Alltag begegnen kann. Dass Jesus dich mit einer Situation konfrontiert, wo du erstmal denkst, ey, die ist ja total normal. Ja, mag sein. Aber die ist möglicherweise von Gott so provoziert. Ich glaube in der Zwischenzeit nicht mehr an Zufälle. Und dann sagt er, wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten, etwas zu geben. Wie oft übersiehst du, übersehe ich, übersehen wir, dass wir es mit Gott zu tun haben in unserem Alltag. Dass wir tatsächlich einen Dialog mit Jesus führen können. Dass wir mit ihm sprechen können. Wir übersehen das einfach. Und wie gesagt, wenn wir Hunger haben, wenn man Hunger hat, dann geht dieses Übersehen noch viel einfacher. Ich habe hier immer so eine Rückkopplung. Ich weiß nicht genau, wo die herkommt. Ich muss aufpassen, wo ich mich hier hinstelle, sonst piept es gleich bei euch. Wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht. Ja, manchmal wissen wir das nicht. Du weißt manchmal gar nicht, worin die Größe Gottes besteht. Die Dinge, die dir passieren, die nimmst du mit einer gewissen Normalität auf. Und ich möchte eine kurze Geschichte erzählen. Vor vielen Jahren hatte ich mal einen sehr schweren Fahrradunfall und bin durch so eine Autoscheibe gerast und lag einen Tag oder eine Nacht im Krankenhaus, Fahrradschrott und viel Blut und Krankenwagen und so einfach mal alles, ne? Alle Dinge auf der Liste mal so abgehakt, die man an so einem Tag so erleben kann. Also lag ich irgendwann im Krankenhaus, Wochen später bin ich wieder arbeiten, gehe also dann auch wieder zu meiner Dienststelle, bin auf der Feuerwache, ihr wisst ja, ich bin bei der Feuerwehr, werde da also morgens bei der Wachabteilung begrüßt und ich erzähle so meine Story, ne, Fahrradunfall gehabt, und dann sagte dann jemand, boah, da hast du aber Glück gehabt. Und dann habe ich überlegt, wie reagierst du jetzt? Weil Glück ist gleich so ein bisschen, hat was mit Zufall zu tun, so, ja, ne, hast ja nochmal, ich sag's mal ein bisschen salopp, da hast ja nochmal Schwein gehabt, dass alles so gut gelaufen ist. Und dann habe ich gesagt, nee, da war Bewahrung. Und da haben mich so ein paar Kollegen ein bisschen sparsam angeguckt, die Vokabel kannten sie noch nicht, habe ich dann erklärt, da war Bewahrung. Und ich freue mich einfach, wenn ich im Alltag Gott begegne. Es muss ja nicht gleich so eine krasse Sache sein. Aber wenn wir im Alltag Gott begegnen und sagen können, das war jetzt etwas, wo Gott zu mir gesprochen hat. Durch einen Eindruck, durch eine Begegnung mit Menschen, durch einen Umstand, durch einen Umweg, den du vielleicht fährst, weil du zu spät zu Hause losgefahren bist. Wenn mir das so etwas passiert, zu spät fahren, losfahren ist gar nicht gut, aber wenn mir das mal passiert, dann versuche ich mich auch damit ein Stück weit zu beruhigen, dass ich mir denke, wenn du pünktlich losgefahren wärst, hättest du vielleicht einen Unfall gebaut. Keine Ahnung. Ja? Also einfach, ich versuche Jesus einfach in meinen Alltag mit einzubauen, so gut wie es eben geht, um einfach zu sagen, alles das, was mir passiert, hat er für mich so vorbereitet. Ja, Wasser. Jetzt habe ich mal eine Folie dabei. Das ist das Wassermolekül. Habe ich aus dem Internet ergoogelt. Ich weiß noch, irgendwann im Chemieunterricht hat man uns beigebogen, die beiden Wasserstoffatome, also das sind die mit dem H, ja, die beiden in der Mitte, diese sieht aus wie so eine Maus auf dem Kopf, dieses Bildchen, die sind so 104,5 Grad auseinander. Interessiert das irgendeinen? Natürlich nicht, ne? Weil es geht hier ums Wasser, es geht hier um schönes, leckeres Wasser. Ich habe mal ein bisschen was dabei. Das ist jetzt kein lebendiges Wasser. Ich habe mal verschiedene Versionen dabei. Das ist jetzt auch kein Werbeblock. Können wir aus der Aufzeichnung später irgendwie mit einem Piepen unterlegen. Römerwall Classic. Oder ganz lecker. Naturell, hier ohne Bubbles. Wer es gerne italienisch mag, Frisante, auch ganz gut. Und, der Vollständigkeit halber, Lebenswasser, Whisky. Also für den, der mit Römerwall noch nicht zufrieden genug ist, habe ich noch eine Flasche Römerwall dabei. So, ach so, und für die Whisky habe ich dann auch noch ein Böhmchen. Wer möchte denn einen Schluck Wasser haben? Jawohl, 1, 2, 3, wunderbar. Dann kommt ihr nach vorne bitte, ihr dürft euch auch die... Kriegt man Durst von. Hier habe ich mir gedacht. Ich habe leider nur 5 Gläser, aber das macht ja nichts. Ihr dürft euch bedienen, genau. Nehmt einfach, die tue ich gleich wieder weg, ja? Oh, okay. So, das ist lebendiges Wasser, was hier vorne ausgegossen wird. Da kommt noch jemand. Nee, ich habe nur 5 Gläser, müsst ihr euch ein bisschen teilen, aber da kriegen wir hin. Möchtest du mit oder ohne Bläschen? Nicht Gläschen, mit oder ohne Gläschen wäre schwierig. Nee, ich dachte mit oder ohne, also ohne naturell, genau. Mit oder ohne.
So. Der Whisky hat mich interessiert.
Der Whisky hat dich interessiert.
Ja, ich bin ein Whisky-Fan. Na klar.
Ich habe sowas gehofft, dass die Situation eintritt. Dankeschön dafür. War nicht abgesprochen. Ja, das ist nur Wasser, ne? Das geht alles wieder weg. Ich glaube, auch der Holzboden, den juckt das nicht so wirklich. Da muss der mit klarkommen. Ja, also ich lasse die Flaschen mal stehen. Ihr seid herzlich eingeladen. Wer also gleich... Ach, guck mal, du hast ja was mitgebracht. Die Andrea hat ja vorhin ihre 300 Milliliter-Tasse uns gezeigt. Möchtest du auch ein bisschen Wasser haben? Dann komme ich zu dir. Du, ist jetzt schwer? Nein? Ach, du hast eigenes dabei. Okay, alles gut. Ja, okay. Also ich lade euch ein. Wer möchte, greift einfach zu. Stört mich nicht. Geht hin. Ihr müsst allerdings damit klarkommen, dass die Gläser jetzt gebraucht sind. Aber am Sonntag, wenn wir hier Abendmahl feiern, dann stört uns sowas ja vielleicht auch gar nicht. Ja, das ist Wasser. Ja, also so sieht das halt molekular aus, interessiert überhaupt keinen. Viel wichtiger ist, wo kommt Wasser her? Und auch das nur als kleiner Exkurs. Für uns ist das so selbstverständlich, dass wir hier eine Flasche öffnen oder in Aldi, Lidl, Netto, wie auch immer die Dinge heißen, reingehen, uns ein Sixpack Wasser kaufen oder noch mehr oder zu Hause einen Hahn aufdrehen. Da kommt einfach fließendes Wasser raus, manchmal sogar warm. Und in Uganda, das haben wir selbst erlebt, links ist Claudia noch abgebildet, ich habe extra eins genommen, wo Claudia mit drauf ist, da haben wir es nämlich gesehen, wie Menschen Wasser sich geholt haben aus Kilometer Entfernung mit so einem alten Drahtesel hier, der würde hierzulande auch bestenfalls noch für den Metallschrott dienen, um dort Wasser zu holen. 5, 6 Kilometer und mehr wird Wasser geholt in diesen gelben Kanistern, die sah man da wirklich mehr oder weniger überall. Und dann wird dieses Wasser geholt und erstmal stehen gelassen, damit der Dreck sich nach unten absetzt und man von oben dann das Wasser trinken kann. Und Jesus sagt dir oder sagt der Frau, du, ich habe lebendiges Wasser für dich. Wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht. Ich will dir doch wirklich alles geben, sagt Jesus. Ich will dich beschenken. Ich will dir dein Leben reich machen. Ich will dich beleben, wirklich beleben, lebendig machen. Passt zufälligerweise, ist mir vorhin das aufgefallen, auch ein bisschen in diese Thematik fürs nächste Jahr, Gemeinde neu erleben oder neu belebt durch ihn, wie auch immer. Das passt jetzt, war überhaupt nicht beabsichtigt, passt aber gut da rein. Jesus will dich neu beleben, auch durch lebendiges Wasser. Wenn ihr mich jetzt fragt, wie sieht lebendiges Wasser genau aus? Keine Ahnung. Ich vermute ähnlich so wie das, was in den Flaschen ist, wirkt nur besser. Ich weiß nicht. Aber Jesus möchte dir dieses Wasser geben, weil er dir im Alltag begegnen will. Und er möchte nicht nur das, er möchte dich nicht nur beschenken, dass du zufrieden bist, sondern er möchte viel mehr noch machen. Ich habe hier noch einen Gegenstand mitgebracht. Einen kleinen Spiegel. Ja, so. Wer nicht weiß, wie er jetzt aussieht, hier ist nochmal die Gelegenheit. So seht ihr aus, wenn ihr im Gottesdienst sitzt. Ja, könnt ihr ruhig mal reingucken. Sieht doof aus, ne? Ja, ja. Oder sieht zumindest komisch aus. Ungewohnt, ne? So hat man sich hier schon lange nicht mehr sitzen sehen. Ja, so seht ihr aus, wenn ihr jetzt mich hier alle anguckt und zuhört. Das ist der Spiegel, den Jesus dir vorhält. Ich mach das mal, wie mache ich das denn am besten? So. Den Jesus dir vorhält. Um dir zu zeigen, wer du bist. Und auch, um dir zu zeigen, wen er in dir schon sieht, bevor du das überhaupt für möglich hältst. Jesus will dir einen Spiegel vorhalten. Gut. Und dazu benutzt er Methoden, die nicht immer für jeden sofort einsehbar sind. Er will also jetzt in diesem Dialog, wir kommen wieder zurück zu unserer Geschichte, Opala, da wollte ich gar nicht hin. Wir kommen wieder zurück zu unserer Geschichte und die Frau begegnet jetzt Jesus und er sagt, gib du mir zu trinken und die Frau checkt erstmal gar nichts. Würdest du auch nicht. Du würdest auch nicht gleich wissen, und wer ist denn das? Wer redet denn da mit mir? Und die Frau auch, die versucht sofort erstmal verstandesmäßig aufzuarbeiten. Ah, er ist ein Jude, wir haben eh nichts miteinander zu tun. Also Step 1 ist schon mal durchgefallen. Ja, da wird so eine Checkliste abgearbeitet. Kann ich mit dem Mann da überhaupt irgendwas anfangen? Und dann will er auch noch mir, will er was zu Wasser haben? Nee, ach, dann will er mir auch noch Wasser geben. Geht ja, ist ja noch schlimmer. Denn, dann wird logisch, kann gar nicht gehen, weil du hast ja noch nicht mal was dabei, damit du Wasser schöpfen kannst. So versuchen wir, göttliche Dinge sachlich zu erklären. Wir versuchen quasi, manche Situationen, manche Begegnungen mit Gott, versuchen wir derart zu versachlichen und in irgendeine Form zu pressen, die wir aus dem Alltag kennen. Also das kann nicht von Gott kommen, weil. Oder der und der hat aber gesagt, das. Irgendwie. Findet ihr euch da ein Stück weit wieder? Ja, also wir Auch wenn du ein Problem hast, beispielsweise, oder wenn ich ein Problem habe, ich rede jetzt mal nur in der Ich-Perspektive, ich will dir da nicht über den Mund fahren, wenn ich ein Problem habe, dann ertappe ich mich schon mal dabei, wie ich also möglichst viele Leute nach ihrer Meinung frage und ungefähr genauso viele verschiedene Antworten bekomme, um am Ende genauso unklar zu sein wie vorher, anstatt ich gleich darüber bete und mit Gott ins Gespräch komme. Denn die Antwort wäre sicherlich die bessere. Hier wird also auch von der Frau erstmal versachlicht, also du kannst mir gar nicht helfen, weil du hast ja nur mein Schöpfgefäß. Also jetzt hör auf mit, du kannst mir Wasser geben. Doch, doch, sagt Jesus, kann ich wirklich. Jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst haben. Und das Wasser, was ich ihm geben werde, wird aber viel besser sein. Da heißt es nämlich, wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt, bis ins ewige Leben. Auch hier die Reaktion der Frau, ey, das ist ja cool. Nie mehr Durst haben, die logische Frage oder logische Antwort der Frau können wir nachlesen, dann brauche ich ja gar kein Wasser mehr holen. Dann brauche ich ja nicht mehr hier hinkommen. Den beschwerlichen Weg mit meinen gelben Kanistern, ne, also Bezug nehmend auf dieses Bild vorhin von Uganda. So ähnlich war es ja vermutlich damals auch. Dann brauche ich ja kein Wasser mehr holen. Gar nicht verstanden, was Jesus ihr da wirklich sagt. Gar nicht verstanden. Jesus muss also immer noch mal ein Stück tiefer gehen. Er ist noch nicht so richtig vorgedrungen. Niemals mehr durstig sein, Quelle, die nicht aufhört. Boah, das hört sich alles toll an. Kein beschwerliches Leben mehr führen, endlich ohne Sorgen, ohne Stress. Das waren vielleicht die Gedanken der Frau. Dabei meint Jesus was ganz anderes. Er will dich endlich lebendig machen. Er will, dass du endlich Gewissheit hast darüber, wer Jesus wirklich ist. Wenn du noch keine Klarheit darüber hast, wer Jesus für dich ist, ist heute vielleicht die Gelegenheit, dass du mit ihm reinen Tisch machst. Wir kommen da gleich drauf. Jesus bohrt ja. Ne? Der Dialog mit der Frau ist ja noch lange nicht zu Ende. Herr, sagt sie, bitte gib mir von dem Wasser, dann werde ich nie mehr Durst haben und muss nicht mehr hier hinkommen. Also da wird sofort so eine Arbeitserleichterung mit reingebaut. Also die Zeit, die ersparte Zeit kann ich dann für dieses und jenes. Ich muss nicht mehr so viel schleppen. Ich habe das Wasser gleich da, wo ich es brauche. Keine Ahnung. Wir wissen nicht genau, was jetzt in der Frau an der Stelle so vor sich ging. Aber sie folgerte letztlich ziemlich logisch und extrem menschlich. Und ich glaube, wir hätten ähnlich argumentiert. Doch jetzt, das war ja bisher alles nur das Vorgeplänkel, so das Warming up. Jetzt geht's ja erst zur Sache. Wenn wir die Bibel nochmal nehmen und schlagen den Vers 15 nochmal auf, wo die Frau eben sagt, dann werde ich nicht mehr Durst haben und muss nicht mehr hierher kommen, um Wasser zu trinken. Darauf reagiert Jesus in der Weise gar nicht, sondern er macht jetzt den nächsten Step. Er dringt jetzt tiefer ein in das Seelenleben dieser Frau. Und das will er mit dir auch tun, jeden Tag aufs Neue. Er möchte dich dahin führen, dass du ihm die Wahrheit sagst. Er sagt dann zu ihr, völlig zusammenhanglos scheinbar, geh, rufe deinen Mann. Ja, die Frau völlig perplex, ja, sage ich jetzt mal, steht hier nicht so in der Bibel, aber ist jetzt so meine Interpretation, entgegnete, ich habe keinen Mann. Die war völlig überrumpelt von dieser Idee, jetzt hol deinen Mann. Ich hätte wahrscheinlich als erstes gefragt, wieso soll ich also in dem Fall jetzt, warum soll ich meine Frau holen? Die wird mir jetzt bei dem Problem auch nicht helfen. Also möglicherweise nicht, keine Ahnung. Also mal sonst hilft meine Frau mir bei nahezu jedem Problem, aber in dem vielleicht jetzt gerade nicht, weiß ich nicht. Ja? Warum soll sie ihren Mann holen? Geh, hole deinen Mann, heißt es. Ich habe keinen Mann, sagte die Frau. Daraufhin sagt Jesus, das stimmt. Du hast keinen Mann. 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Du hast die Wahrheit gesagt. Jesus legt ganz bös, aber gut meinend und gut machend den Finger in die Wunde, indem er zu ihr sagt, hol deinen Mann. Und er wusste genau, die Frau hat keinen Mann, sondern die tingelt so durch die Männerwelt und hat schon einige verschlissen. Und der Mann, den sie da jetzt hat, das ist auch nicht ihr Ehemann. Das heißt also, der Mann, den sie hat, begeht auch mit seiner Frau vermutlich Ehebruch, keine Ahnung. Der ganze Moralteil, den lassen wir aber an der Stelle mal weg. Weil du kannst für diese Frage, hol deinen Mann, oder für diese Aufforderung, kannst du alles andere auch einsetzen, was dich persönlich jetzt betrifft. Sag mal die Wahrheit. Komm mal mit deinem wirklichen Problem um die Ecke. Sag mir doch mal wirklich, wie es um dich steht. Denn die Reaktion der Frau ist ziemlich einleuchtend. Also erstmal sagt sie dann in Vers 19, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Ey, wow, du weißt mehr, als ich so mir vorgestellt habe. Da war die schon ziemlich überrascht. Aber das Entscheidende kommt viel später, da greife ich mal vor, in Vers 29, müsst ihr ein bisschen auf eurem Skript gucken. Kommt mit, sagt die Frau, dann schließlich, sie haut ja dann ab, sie lässt ja ihren Wasserkrug stehen. Das ist ja auch so ein Widersinn, mit dem sie ja da hingekommen ist, um Wasser zu schöpfen. Ihr wertvollstes Gut wahrscheinlich lässt sie da stehen, macht sie aus dem Staub, ist völlig überrascht durch die Begegnung mit Jesus und sagt dann in Vers 29, kommt mit, ich habe einen Fremden getroffen, und jetzt passt auf die Formulierung, der mir alles auf den Kopf zugesagt hat, was ich getan habe. Ich weiß nicht, wie du dich fühlst oder dich vielleicht an eine Begegnung erinnerst mit irgendwem, mit deiner Frau, mit deinem Mann, mit deinem Freund, mit deinen Eltern, kommt auch nicht gut, die dir dann auf den Kopf zusagen, was du alles getan hast. So was nennt man dann Kritikgespräch. Die sind in der Regel nicht so gut. Also die machen nicht so viel Spaß. Also ich weiß das jetzt aus leidvoller Erfahrung. Die machen nicht so viel Spaß. Wenn dir jemand auf den Kopf zusagt, was du aus seiner Sicht, der das sagt, alles getan hast. Aber wenn Jesus dir auf den Kopf zusagt, was, wie es um dich steht und was dein wirkliches Problem ist, dann sagt er dir das nicht, um dich frei zu stellen, so ein bisschen ja so exponiert irgendwo hinzupacken, damit alle auf dich draufschauen und irgendwie mit dem Finger auf dich zeigen, sondern wenn Jesus dir das so auf den Kopf zusagt, dann tut er das, weil er dich freisetzen will, weil er dir Freiheit geben will, weil er dich befreien will von dieser Last. Deswegen ist die Frau ja so euphorisch. Die hätte ja auch sagen können, kommt mit, ich habe den Messias gefunden. Da wäre die ja auch fertig gewesen. Die Information wäre ungefähr die gleiche. Aber das hat ihr nicht gereicht. Ihr war wichtig zu sagen, ich habe einen gefunden, der mir auf den Kopf zugesagt hat, was ich getan habe. Wisst ihr, ich glaube, darum geht es. Dass wir uns von Jesus mal sagen lassen, was wir getan haben, wo es wirklich in uns klemmt, wo wir wirklich stehen. Dass er mal so ein bisschen da so den Finger reinlegt und sagt, hör mal, hier an der Stelle, da gibt's noch Handlungsbedarf und da will ich dir helfen. Da hole ich dich da raus. Und das ist für die Frau ein Befreiungsschlag gewesen. Also Befreiungsschlag ist jetzt ein schlechtes Wort, gebe ich zu. Eine Befreiung. Reduzieren wir das mal darauf. Das war für die Frau echte Befreiung, von Jesus zu erfahren, wie er als Messias, als Prophet, als der, der es wirklich wissen darf und soll, sie sieht. Er verurteilt sie ja nicht. Er sagt ihr nicht, du bist ja eine ganz Schlimme, sondern er sagt zu ihr, du hast die Wahrheit gesagt. Und das ist das, was Jesus aus uns herausholen möchte, dass wir ihm gegenüber ehrlich sind. Dass wir mit unserer frommen Show aufhören, mit unserem Sonntagsgesicht und mit unserem Ich habe alles im Griff, mein Leben ist rosig-rot. Und all diese Slogans, die vielleicht auch über deinem Leben stehen, dass wir auf die Frage, müsst ihr mal machen, wenn es euch wirklich nicht gut geht, habe ich mal ausprobiert vor vielen Jahren, das ist eine interessante Studie, wenn es dir nicht gut geht, nur mal theoretisch, und dich fragt jemand, na, wie geht es dir? Und du dann sagst, schlecht. Damit ist das Gespräch meistens beendet, weil dein Gegenüber dann vielleicht damit gar nicht umzugehen weiß. Müsst ihr mal ausprobieren. Aber bei Jesus dürfen wir das tun. Bei Jesus dürfen wir ehrlich sein, sollen wir sogar ehrlich sein und sollen mit ihm über alles reden. Kommt mit, ich habe einen Fremden getroffen, der mir alles auf den Kopf zugesagt hat, was ich je getan habe. Ob er wohl der Messias ist. Und in Vers 39, noch ein bisschen weiter, vorgespult, da heißt es dann, viele Samariter an jenem Ort glaubten jetzt an Jesus, Die Frau hatte ihnen bezeugt, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe, und auf ihr Wort hin glaubten sie. Erkennt ihr die Kettenreaktion? Wenn du von Jesus berührt bist, wenn du überführt bist durch das, was du mit ihm erlebst, wenn Jesus dir sagen darf, wie es wirklich um dich steht, und du ehrlich zugeben kannst, du hast echt recht, Jesus. Oh. Du hast echt recht. Ich habe viel Fehler gemacht und du willst mir vergeben. Und in dieser Vergebung zu leben, die ich jetzt hier mit einbaue sozusagen, dann produziert das eine Freiheit, die dich dazu veranlasst, anderen von Jesus weiterzusagen. Mit anderen darüber zu reden, ey, ich habe einen kennengelernt, der hat mir alles auf den Kopf zugesagt. Und er liebt mich trotzdem. Das ist ja die eigentliche Botschaft darin. Jesus liebt mich trotzdem. Der will mich umsorgen. Verurteilt mich nicht. Der hat mich nicht weggeschickt wie die anderen Männer, wie die anderen Kerle, die mich alle nur als Werkzeug gesehen haben, die ihren ganzen Sexismus-Kram an mir ausgelassen haben. Das sind ja die Dinge, die nicht in der Bibel stehen. Sondern der Mann, der hat mich nicht verurteilt. Der hat die Wahrheit zu mir gesagt. Und der liebt mich. Der ist der Messias. Und dann redet sie darüber mit ihren ganzen anderen Leuten. Und die sind total überrascht. Und die sagen sich, ey, wow, den möchte ich auch mal kennenlernen. Und deswegen kommen die alle mit. Die kommen alle mit zu Jesus. Die sagen nicht, oh, pff, geh du mal. Sondern die ist so überzeugend in ihrem Reden, in ihrem Auftreten, in ihrem Handeln, dass die sagen, ey, das ist ja Wahnsinn, den will ich auch mal kennenlernen. Ist das nicht ein Ansporn für uns? Deswegen dieser Einschub von der Ernte, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert vorhin, da war so ein Ernteblock drin. Das ist unser Job, dass wir mit Menschen über die frohmachende Sache reden, über die Botschaft, dass Jesus mich lieb hat. Und dass wir gerettet sein können, wenn wir wollen. Und dass wir mit Gott Frieden haben können, wenn wir wollen. Wir dürfen immer mit ihm reden. Und die Leute, die waren so begeistert davon, da kamen die und haben gedacht, den muss ich auch mal kennenlernen. Und die gehen noch einen Schritt weiter, ganz zum Schluss, sagen sie ja dann in unserem Textabschnitt, ganz zum Schluss, Vers 42, wir glauben jetzt nicht mehr nur aufgrund von dem, was du gesagt hast, sondern wir glauben jetzt, weil Jesus mit uns geredet hat. Weil, beginnend damit, weil Jesus der Frau im Alltag begegnet ist. Wenn wir die ganze Situation jetzt nochmal zusammenraffen, müssen wir uns nur mal vorstellen, da begegnen sich zwei am Brunnen. Die reden über so ganz langweilige Sachen wie Wasser holen. Daraus entsteht ein Gespräch über die innersten Probleme und Schwierigkeiten der Frau. Jesus sagt, du hast die Wahrheit gesagt, ich verurteile. Also steht nicht, dass er sie nicht verurteilt, aber das impliziere ich damit rein. Sie ist völlig aufgeladen und lässt ihren Wasserkrug da stehen, lässt quasi ihr Hab und Gut da, steil durch nach Hause und sagt zu ihren Freunden und Verwandten, ey, ich glaube, ich habe den Messias getroffen. Da müsst ihr mal mitkommen. Der hat mir auf den Kopf zugesagt, was ich alles gemacht habe. Versteht ihr, diese ist also ein Spannungsbogen, den könnte man gar nicht in einem Aufsatz schreiben, wenn man das müsste. Wer willst du sein? Wer möchtest du im Leben sein? Als Christ, als Mensch mit Gott oder ohne? Möchtest du mit Jesus leben? Möchtest du auch sagen, ich kenne einen, der mir alles auf den Kopf zugesagt hat? Oder hast du vielleicht die Entscheidung für Jesus mal getroffen, aber du hast die in den Jahren so, die ist so versandet, die ist jetzt nicht mehr ganz so aktuell. Ja, natürlich, man geht sonntags in den Gottesdienst, aber ja, das Leben könnte noch spannender sein. Denkst du vielleicht so? Ich glaube, ein Leben mit Jesus ist an Spannung und an Vitalität nicht zu überbieten. Glaube ich wirklich, weil ich so erlebe. Und weil ich euch da ein bisschen mit begeistern will. Ich weiß nicht, ob es mir gelingt, aber darum soll es uns gehen, dass wir mit Jesus leben. Seht die Felder, sie sind reif für die Ernte. Ich muss ein bisschen vorspulen, ich habe mich nämlich verheddert. Also das ist der Satz der Leute, wir glauben jetzt nicht mehr, weil du was gesagt hast. Ja, du warst auch mal einen Moment lang ganz wichtig. Ja, war nett, dass du uns mitgenommen hast, aber jetzt glauben wir Jesus persönlich, weil den haben wir nämlich kennengelernt. Und jetzt möchte ich die Mayra nach vorne bitten. Die Mayra hat sich erfreulicherweise bereit erklärt, heute mit mir, ganz mutig, ich zück mal das Mikro hier raus, das ist jetzt deins, mit mir hier vorne zu stehen. Die Mayra, viele von euch kennen sie, sie hat heute Morgen noch hier sehr schön gesungen, hat oft schon hier vorne sehr schön gesungen und ist aber noch gar nicht so viele, viele Jahre, Monate hier in der Gemeinde. Und die Geschichte, warum sie hier ist und was sie dazu veranlasst, hier vorne mitzusingen, die erzählt sie uns jetzt selber, okay?
Ja, genau. Also es hat alles damit angefangen, dass ich eingeladen wurde, in die Gemeinde zu gehen. Und für mich war das so, ja, okay, gehe ich mal hin. Und dann bin ich auch öfter mal hingegangen. Und irgendwann habe ich halt gemerkt, halt, warte, das ist nicht nur sonntags in die Gemeinde gehen, sonntags in die Kirche gehen, schöne Zeit verbringen und dann wieder nach Hause gehen, den Alltag weiterleben, sondern das ist irgendwie mehr. Und da ist irgendwas. Also das habe ich dann so in meinem Herzen dann gefühlt. Ich bin noch ein bisschen nervös. Und ja, Jörg hat auch öfter mal in seinen Predigten oder am Ende der Predigt dann gefragt, ja, möchte jemand sich jetzt dazu bekennen und Jesus sein Leben anvertrauen? Der kann dann gerne aufstehen oder sich melden oder am Ende oder nach vorne gehen. Und ich habe mich nie getraut, dann aufzustehen oder vor der ganzen Gemeinde dann zu sagen, ja, ich möchte das machen, sondern ich bin dann irgendwann einfach am Ende des Gottesdienstes ganz heimlich dann hingegangen, habe gesagt, ja, ich möchte darüber reden, ich möchte das auch. Und wir hatten dann ein langes Gespräch, wo ich dann alle meine Fragen beantwortet hatte oder gestellt hatte. Und ich beantwortete, das war aber schwierig dann. Aber wir haben die dann besprochen und ganz wichtig in diesem Gespräch war, dass wir dann gebetet hatten und du hattest dann gesagt, einfach drauf losbeten, nicht überlegen, was genau du sagen möchtest, sondern einfach drauf losreden von deiner Seele und dann habe ich das auch gemacht. Und ich habe in dem Gebet dann zu Jesus gebetet und habe gesagt, sei bitte mein Retter an dem Anker, also der Anker, an dem ich mich festhalten kann, wenn alles schief geht, wenn ich nicht mehr weiter weiß und wenn ich drohe zu versinken oder was auch immer passiert, sei da. Und ich hatte da nicht begriffen, dass ich mich so dann zu Jesus bekannt habe, sondern ich habe einfach von meiner Seele halt gesprochen, was auf der lag. Und dann, ja, dann war ich ganz erstaunt, dass du dann gesagt hast, ja, jetzt glaubst du richtig und jetzt hast du dich bekannt. Und ich habe das gar nicht verstanden in dem Moment. Und das kam dann erst mit der Zeit, ja.
Ja, vielen Dank. Dankeschön, Mayra. Ja, darfst du wieder setzen. Ja, da ist wirklich ein Applaus wert. Da ist ein Mensch, da ist eine Seele gläubig geworden und hat Jesus wirklich angenommen. Und das ist echt was Besonderes. Also da ist, ja, ich sag's mal ein bisschen salopp, ihr kennt meine Sprechweise, da ist Party. Also da dürfen wir wirklich feiern, weil das ist doch unser aller Anspruch, dass wir Menschen mit Jesus bekannt machen und dass wir den Menschen sagen, da gibt es einen, der dir zwar auf den Kopf zusagt, was du tust, aber der will dir auch vergeben. Und der will dir Anker sein, wie Mayra gerade sagte. Der will derjenige sein, der quasi ganz, wenn es drauf ankommt, nochmal eben fix so eine Handbreite unter dich drunter schiebt, damit du nicht ertrinkst oder irgendwie ins Bodenlose fällst. Das ist doch super. Und dann möchte ich am liebsten jeden Sonntag feiern, dass wir Menschen mit Jesus bekannt haben. Deswegen auch heute der Aufruf, die Frage, sei mutig, wenn du mit Jesus erstmalig oder neu starten möchtest, dann nimm die Chance beim Schopfe. Wir haben Gebetsteams, ich meine, es wäre der Dieter und wer ist Gebetsteam heute? Einmal die Hand hoch, bitte. Und die Karin und der Dieter sind heute Gebetsteam. Der Patrick und die Claudia als die beiden, die moderieren, stehen für sowas sicherlich auch zur Verfügung und viele andere hier auch. Wenn du dein Herz ausschütten willst, so wie es die Frau getan hat, die völlig überrumpelt im Prinzip von ihrem Innersten berichtet hat, dann kannst du das auch. Und so wie es die Mayra, fand ich interessant, wir haben das übrigens nicht abgesprochen, nur um das noch vorzubeugen, was Mayra hier erzählt, haben wir beide nicht abgesprochen, also nicht in diesem Detail. Aber was Mayra, ein Satz, den sie sagte, den fand ich besonders, weil das habe ich damals vor vielen, vielen Jahren genauso erlebt, als Student in meiner sehr unaufgeräumten Studentenbude, habe ich nämlich im Prinzip denselben Schritt gemacht wie die Mayra. Und ich habe auch überhaupt nicht verstanden die Dimension meines Handelns. Ich habe nicht verstanden, was denn da jetzt wirklich passiert ist. Und erst in den Wochen danach ist mir bewusst geworden, irgendwann auch durch Bibellesen und durch den Kontakt mit anderen Menschen, die einfach christlich unterwegs sind, die auch die Bibel lesen, die Jesus kennen, die Gott bekennen und so weiter. Erst durch diesen Kontakt ist mir, oder durch diese ganzen Erlebnisse ist mir bewusst geworden, was denn da an diesem Morgen, 15. März, glaube ich war es, 91, passiert ist. Habe ich mich vor meinem sehr unaufgeräumten Sofa hingekniet und habe gesagt, Herr Jesus oder Gott, errette auch mich. So ähnlich war noch ein bisschen mehr hinten dran. Das wäre jetzt zu, ist nichts für die Aufzeichnung. Aber da war eben einer, der mir alles auf den Kopf zugesagt hat. Und das tut er mit dir gerne auch. Letzter Vers, dann komme ich zum Schluss. Den habe ich euch natürlich auch ausgedruckt, aber vorhin nicht vorgelesen. Doch, haben wir wohl vorgelesen, Vers 23. Aber die Zeit kommt, ja, sie ist schon da, wo Menschen Gott als den Vater anbeten werden. Menschen, die vom Geist erfüllt sind und die Wahrheit erkannt haben. Das sind die wahren Anbeter. So möchte der Vater die haben, die ihn anbeten. Leute, unser Christsein lässt sich nicht in irgendeine Form pressen, in irgendeinen Ablauf, in irgendeine Liturgie oder in irgendeinen Regelkram. Gott hat 24 Stunden, 7 Tage die Woche für uns geöffnet. Du brauchst kein Märkchen ziehen, du musst nicht klingeln, du musst noch nicht mal anklopfen. Du kannst einfach die Tür aufmachen und reingehen und kannst sagen, so, hier bin ich, jetzt bin ich mal für einen Augenblick der Wichtigste. Und dann sagt Gott, okay, stell dich nicht in die Schlange, ich kümmere mich um dich. Du kannst mir jetzt alles sagen, was dein Problem ist und die Sache mit der Lösung, das klären wir dann vielleicht bei Zeiten. Aber du kannst jederzeit zu Jesus kommen. Der Vater, so wie wir es gelesen haben, sucht solche als seine Anbeter, die Vertrauen haben, die ihm sagen, du bist der Größte. Du hast es am besten gemacht. Du bist wirklich mein Ein und Alles. Du bist der Retter. Du bist der mich auffängt, wenn ich drohe zu fallen. Das will ich euch mitgeben. Also die ganze Story von Alltagsgeschäft, wir reden über Wasser, wir trinken Wasser, bis hin zu wir wollen Anbeter sein. Das war so dieser Bogen, den ich versucht habe, hier darzustellen. Und ich lade euch ein, mit mir jetzt zu beten, dass wir uns noch mal ein bisschen frei machen. Und danach gibt es, glaube ich, noch eine Ansage und ein Abschlusslied und Segen. Aber da war eine Frage, bitteschön. Vielleicht kommst du nach vorne. Wäre das okay? Vielen Dank. Ja, also der Hinweis war, dass... Ja, ich versuche es jetzt in kurzem Satz für alle wiederzugeben, was gesagt wurde. Dass wir also auch aus vielem Wasser bestehen, unser Körper besteht aus vielem Wasser, ist der eine Teil. Und zum anderen, dass Jesus mit der Frau alleine war, war sicherlich kein Zufall, sondern vielleicht auch ein Stück von Gott provoziert. Das mag so sein, das will ich gar nicht ausschließen. Interessant ist aber doch das Ergebnis dessen, was wir hier erleben. Okay, dann freue ich mich, wenn wir jetzt zusammen beten und wenn ihr aufsteht. Und wer beten möchte, soll das gerne tun.